Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen.
Born ready.
Hallo liebe NachtschwärmerInnen. Wir haben wieder viele Nachrichten bekommen, dass es ja noch zwei Sternzeichen gibt, die bei unserem Format fehlen. Das waren wirklich viele Nachrichten. Und deswegen schieben wir heute eine Runde dunkle Astrologie, die Sternzeichen und ihre Dämonen ein. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, war das nicht in Tommy sein Lacher.
Nein.
Der ist heute nämlich wieder mal auf der FH unterwegs. Und stattdessen habe ich eine wunderbare Vertretung, die sogar schon mal hier Gast war.
Ja.
Leonie Rachel vom Podcast Couchgeflüster.
Hallo, danke, dass ich wieder hier sein darf bei meinem Lieblingsthema Astrologie. Ja, mein Spitzname ist Astroleo. Ich bin Fische und Aszendent und Mond Schütze und ich liebe Astrologie.
Sehr schön. Ja, also für alle, die die Leonie noch nicht kennen, sie war auch bei uns bei Folge 27 schon zu Gast, ja. Der Liebeszauber.
Ja.
Und wie ihr vielleicht gehört habt, sie ist Fisch, genau wie ich.
Ja.
Also heute wird es ja
wasserig.
Obwohl wir beim Feuer sind, denn um welche Sternzeichen geht es heute?
Darf ich sagen?
Ja.
Es geht um den Widder und ich freue mich so sehr darauf, weil ich bin so gespannt, was du mir berichtest. Ich muss nämlich ehrlich gestehen, der Widder ist das Sternzeichen, mit dem ich mich am wenigsten beschäftige, weil ich am wenigsten Leute damit habe in meinem Umfeld. Ja, also wir zwei Wasserzeichen, wir harmonieren vielleicht auch nicht so gut mit dem Widder.
Hast du gut erkannt, weil das ist bei mir eigentlich genau dieselbe Situation. Also in meinem näheren Umfeld gibt es kein Widder.
Ich habe wirklich drüber nachgedacht, weil ich ja wusste, dass wir diese Folge aufnehmen und habe mir gedacht, okay, gibt es irgendwen, der Widder ist? Und mir sind nur Typen eingefallen, die ich mal gedatet habe, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Aber vielleicht kommen wir dann bei den Eigenschaften ein bisschen dazu. Dann kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Das ist schon mal gut, weil ich hatte keine Berührungspunkte mit Widder. Ja, also wie ihr schon mitbekommen habt, Widder ist ein Feuerzeichen und gilt schon mal, um das vorwegzunehmen, als eine Kämpfernatur, die immer Neues wagt. Und manchmal auch ein bisschen gefährlich ist für alle, die im Weg stehen, sagt man.
Würde ich eigentlich so beschreiben, aber weißt du, was lustig ist? Man sagt ja immer, dass dadurch, dass es das erste Sternzeichen im Tierkreiszeichen ist, ist es ein bisschen wie das Kind.
Mhm, stimmt,
sagt man. Und ich glaube halt, dadurch, dass wir die letzten von den Tierkreiszeichen sind, manchmal harmoniert das vielleicht generationenkonfliktmäßig nicht. Also,
ja, sehr gut. Die Leonie ist natürlich perfekt schon im Thema drinnen. Wir werden ein bisschen sogar darauf zu sprechen kommen, auf dieses Fische-Widder-Konstellation, weil sie heute so passend ist.
Ja.
Aber nicht nur das. Zuerst beschäftigen wir uns natürlich wie immer mit dem dazugehörigen Dämon.
Mhm.
Und das wäre Astaroth. Zumindest schreibt man es so, aber ich glaube, wir werden die englische Aussprache benutzen. Astaroth.
Das klingt schon mal dämonisch.
Ja, voll. Und den Erzengel werde ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und bevor es losgeht, hier wie immer unsere Triggerwarnung. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Liebe Leonie, bist du bereit?
Ja, ich bin bereit. Ich sag's nur gleich dazu, falls ihr im Hintergrund etwas fiepen hört, wir haben hier keinen Dämonen eingeladen.
Ja.
Also nicht absichtlich zumindest. Das ist aber der Waldi, das ist mein kleiner Hund und der ist auch dabei. Der ist im Übrigen Zwilling, by the way.
Ah, ja, schau, dann haben wir Wasser und Luft heute in, in unserem Podcast-Studio.
Genau. Und Feuer von der Chakra-Kerze. Ich bin so glücklich, dass wir sie angezündet haben.
Stimmt, die macht gute Energien und vertreibt alles, hoffentlich. Also der Name Astaroth. Da kann man sich ja schon ein bisschen was ableiten, denn das soll angeblich auf den Namen Astarte zurückgehen. Und Astarte war eine mächtige Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit und des Krieges. Und zwar im vorderasiatischen Raum, circa 2. Jahrtausend vor Christus. Das wäre auch dein Bild 1, Leonie, das du dir gleich anschauen darfst.
Mhm.
Und ihr da draußen, es wird dann wieder auf Instagram online gestellt.
Also das ist das Erste. Ah ja, das ist eine Statue, die schaut auch schon sehr nach dem, also es schaut ein bisschen so aus wie so eine ägyptische Statue, so viele würden da sagen, könnte aus Ägypten sein. Ich würde es jetzt auch so ein bisschen babylonisch deklarieren. Mhm. Und hätte ich sie gesehen und man hätte mir gesagt, das ist eine Göttin, würde ich sie Ishtar nennen, weil das würde mir so einfallen von den Göttinnen, die ich halt kenne.
Applaus, Applaus, Leonie. Ja, stimmt, absolut. Tatsächlich ist das eine Bronzestatue, in dem Fall aus dem 7. Jahrhundert nach Christus, steht im Museum von Sevilla. Mhm. Und, ganz richtig erkannt, Astarte wird auch oft mit Ishtar in Verbindung gesetzt, beziehungsweise gleichgesetzt. Das ist eine mesopotamische Göttin der Liebe, also auch dieselbe Göttin. Weil du ägyptisch gesagt hast, lustig, Isis wird auch oft in diesem Dreieck genannt. Also das sind so diese drei Göttinnen.
Ja, ich beschäftige mich ja relativ viel mit so Göttinnen. Also das war schon immer so ein bisschen ein Hyperfokus von mir als Kind schon. Und deswegen habe ich da irgendwie sofort diese Verbindung gehabt. Ich finde ja, es ist voll spannend, dass immer die Frau, die halt auch oft für die Liebe stand, gleichzeitig halt auch zum Beispiel so Sachen wie Zerstörung auch in sich hat. Also es ist ganz oft diese Dualität. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, weil ich sehe beim zweiten Bild schon so ein Mini-Anglitz, irgendwie macht es mir schon ein bisschen Angst.
Das kommt eh noch ein bisschen später. Ja. Aber du hast absolut recht, diese Dualität zwischen Geburt und Zerstörung und Aufbau und Niedergang ist immer da. Mhm. Und auch hier, also in der hebräischen Bibel, taucht diese Göttin dann erstmal als Ashtoreth auf. Mhm. Singular, man hat sie dann aber schon Ashtaroth und du merkst, langsam nähern wir uns an Astaroth an. Mhm. Und hier ist aber schon eher negativ. Hier gilt sie dann schon als Kultbild. Die israelitischen Propheten haben sie als Göttin bezeichnet und als heidnische Gottheit.
Voll spannend. Ja, ich bin großer Fan von heidnischen Gottheiten.
Ja, ich auch. Also so wurde ganz schnell dann auch aus dieser Liebesgöttin ein höllischer Dämon.
Fällt es dir nicht auf, dass aus Frauen ganz schnell Dämoninnen gemacht werden und die werden sie dann abgewandelt, sogar da wird die Weiblichkeit vernichtet. Also, maybe.
That's a pattern. Wie ich das recherchiert habe, dachte ich mir, es ist ganz gut, dass heute auch eine weibliche Stimme wieder zu Gast ist, weil wir hier eigentlich den ersten Dämon haben, der ursprünglich weiblich war. Ich meine, neben Lilith, aber Lilith blieb dann auch danach eigentlich eine weibliche Dämonin. Also hier wurde ja tatsächlich eine Frau zum Dämon gemacht und nicht zur Dämonin.
Lilith ist im Übrigen meine absolute Lieblingsdämonin und ich bin, also falls ich jemals eine Tochter bekomme, wird sie nach Lilith benannt auch.
Oh, wow.
Zumindest das zweite Namen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das ist eine sehr wichtige Frau. Es war nämlich für mich persönlich, wie ich die Geschichte von Lilith das erste Mal gehört habe, auch so, okay, ich finde die Geschichte viel passender als Eva. Adam und Eva, aber das könntest du sicher in einer anderen Folge nachhören, bin ich mir sicher, wenn wir es bis jetzt noch nicht gehört haben.
Genau, das wäre die vage Folge mit Lilith, da kommt das eh schon. Und auch diese Konstellation Eva und Lilith, dass die eigentlich, ich meine, da gibt es mehrere Versionen, eine, wo sie Freundinnen sind und eine, wo sie Rivalinnen sind, kommt drauf an.
Ja.
Wie es halt so oft so ist im Leben.
Absolut, ja.
Und auch wir beide als Fischzeichen haben eine besondere Verbindung zu diesem Prozess, weil ja auch unser Dämon, das war unsere Folge, war ja ursprünglich eigentlich ein gutes Orakel oder mehr oder weniger gut.
Ja, das habe ich letztens gehört. Also ich muss ja dazu sagen, ich liebe es ja, euren Podcast zu hören vor allem. Aber ich muss dazu sagen, ich höre nicht mehr zum Einschlafen, seit mir damals dieser Hausgeist ins Haus geflattert ist und ich dann dieses Ritual machen musste, um den loszuwerden. Das war darf ich die Geschichte erzählen?
Natürlich, du darfst.
Also, ich habe ein Video aufgenommen sogar und man sieht so Glitches drinnen. Und ich meine, ich bin sehr feinfühlig und ich habe geschlafen und ich hatte so richtig eine Schlafparalyse, wo jemand auf mir gesessen ist. Das habe ich dir eh erzählt. Und danach war das mit diesen Videos, wo ich dir das erzählt habe und du hast mir dieses Video dann geschickt.
Ja, weil ich habe ihre Instagram-Stories angesehen und bei mir hat so geglitscht und da war ich mal echt geistesgegenwärtig und habe dann gleich auf Aufnahme gedrückt, auf so eine Bildschirmaufnahme und habe das eben aufgenommen und da Leonie dann geschickt, weil wir noch vorher geredet haben, dass bei dir vielleicht was ist. Und ich so, Leonie, irgendwie, das ist mir noch nie passiert, aber ich sehe da irgendwie komische Sachen bei den Glitches bei dir. Vielleicht ist da wirklich was.
Ja, und dann musste ich ein Ritual machen. Jetzt geht's eh besser, also ist alles wieder gut. Aber seitdem höre ich deinen Podcast, euren Podcast nicht mehr zum Einschlafen, sondern meistens in der Früh zum Frühstücken. Beziehungsweise wenn ich mir meinen Kaffee mache, weil ich liebe eure Stimmen.
Danke, freut mich. Also wir haben jetzt diesen Wandel vollzogen eben von einer Göttin zum Teufel oder zum Dämon in dem Sinn. Das geht vor allem darauf zurück, da gibt es nämlich auch bei den Korinthern 10,20 eine Aussage, die auf Paulus zurückgeht. Der sagt, die Opfer für heidnische Götter seien in Wahrheit Opfer an Dämonen. Und auch die Philister, die kamen ja auch bei unserer Folge vor, bei den Fischen. Mhm. Wir waren ja das Orakel der Philister und der Belzebub. Die hatten auch Astaroth einst verehrt.
Weil du gerade gesagt hast, die haben den angebetet. Heißt das sozusagen, dass die sozusagen den also noch verehrt haben, den Dämon?
Genau, okay. Richtig. Also die haben da Opfergaben eben gemacht, Geschenke gemacht, haben den verehrt, glaubten, er herrscht über die westlichen Lande und über den Mittwoch. Und lustigerweise, das hat sich bis heute gehalten, weil auch bei den Beschwörungen gilt der Mittwoch für Astaroth.
Ah, spannend. Lustig, wir nehmen diese Folge nicht an einem Mittwoch auf. Wir wollen nichts beschwören.
Was heute ist Montag? Schon überlegt, stimmt eigentlich, ja, heute ist Montag.
Gut, dass wir nichts beschwören, also die Chakra-Kerze ist safe.
Im Mittelalter dann jedenfalls taucht er immer wieder auf als Dämon oder als teuflischer Geist. Also ab dem Zeitpunkt ist dann nichts mehr mit der Liebesgöttin. Mhm. Was auch interessant ist, das hatten wir so auch nicht, dem Dämon wird auch ein gewisses Laster zugeschrieben. Nämlich im 14. Jahrhundert in einem Traktat, das Concordantiae Caritatis, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von Ulrich von Lilienfeld, erscheint Astaroth als einer der sieben Erzteufel.
Ah, was sind die sieben Erzteufel?
Die repräsentieren die sieben Todsünden.
Ah.
Genau, und er ist einer davon. Und welche Todsünde, glaubst du, könnte Astaroth sein?
Boah, jetzt muss ich alle durchgehen, kurz im Kopf. Also es ist ja Neid. Chakra-Kerze muss geschoben werden. Sieben Todsünden, warte. Wir haben Neid, wir haben Faulheit. Ist es Faulheit?
Trägheit,
ja. Oh, krass.
Was komisch ist, weil beim Widder hätte ich so intuitiv oder so einfach nur Zorn oder so, irgendwas, was so feurig. Aber es ist die Trägheit.
Ja, ich hätte es irgendwie halt auch mit der Lust verbunden.
Oder das, ja.
Ja, obwohl das passt auch gut zu Lilith. Also es ist jetzt, ja, aber ich weiß nicht, vielleicht, weil ich halt auch beim, ich muss dazu sagen, ich hatte auch sehr guten Sex mit einem Widder, deswegen. Also maybe it's that. Aber ich hatte auch sehr schlechten Sex mit einem anderen Widder. Also wie gesagt, ja.
Aha, aber Widder schaffen es doch irgendwie immer in dein Liebesumfeld, oder?
Zweimal und das war in einem Jahr und das hat nicht funktioniert. Okay. Seitdem date ich die auch nicht mehr. Das funktioniert für mich nicht.
Ihr seht schon, es ist auch schön, mal jemanden vom Couch geflüstert da zu haben. Gibt es auch Dating-Tipps gleich nebenbei?
Ja, ich glaube, es gibt halt so Charakter, da holen mich vielleicht wieder aus. Ich weiß ja nicht, was jetzt heute noch alles auf mich zukommt, aber es gibt so Sachen, die funktionieren für mich halt gar nicht. Und das war halt bei beiden der Fall. Und ich meine, die einzige Gemeinsamkeit, die diese zwei Typen hatten, war einfach das Sternzeichen. Und ich weiß, man sollte nicht drauf geben, aber man ist halt dann geprägt ein bisschen.
Verstehe ich schon, ja.
Also sie waren sehr impulsiv und sehr stark into it am Anfang und dann waren sie aber genauso, so schnell wie das Feuer gekommen ist, ist das Feuer wieder gegangen. Und der eine hat so, ach, darf ich das erzählen? Der hat meinen Wasserkocher seltsam behandelt. Also der hat, ich
definiere seltsam behandelt.
Na schau, er wollte mir einen Tee machen und es war eh voll süß bei mir zu Hause, aber er hat die Teebeutel in den Wasserkocher reingetan.
Was? Und wer macht sowas?
Ja, eben. Und das hat mir so den Ick gegeben, dass ich ihn nicht mehr weiter treffen konnte. Ich weiß, dass das weird von mir ist, weil ich habe anscheinend nicht so großes Interesse gehabt, weil sonst kriege ich nicht so schnell den Ick von so komischen Dingen. Aber das war so weird, da habe ich mir gedacht, nein, das passt einfach nicht. Aber er hat auch...
Spätestens ab dem Tee im Wasserkocher.
It's not working out. Und in den anderen war ich richtig hardcore verliebt. Also da hat mein kleines Herzchen gebrochen, da habe ich urgewarnt. Dafür, bei dem bin ich auch lange nicht hinweggekommen. Ja, aber der war mit der guten Leidenschaft, also man merkt schon.
Ah ja, ja, okay.
Aber ja, beide waren sehr intensiv auch vom Charakter. Bin gespannt, was unser Dämon so macht.
Intensiv ist ein gutes Stichwort. Es gibt nämlich auch eine Beschreibung, die ich gefunden habe, nämlich von einem niederländischen Arzt und Okkultisten aus 1536. Da war das noch ganz legitim, dass man Okkultist und Arzt ist.
Ist heutzutage ein bisschen schwieriger.
Heute etwas schwieriger. Der heißt Johann Weyer. Und der hat ein einflussreiches Werk geschrieben, das eh bekannt ist, nämlich das Pseudomonachia Daemonium. Und dort beschreibt er Astaroth wie folgt. Astaroth ist ein großer und mächtiger Herzog, der in der Gestalt eines abscheulichen Engels erscheint. Er sitzt auf einem höllischen Drachen und trägt in seiner rechten Hand eine Viper. Er macht den Menschen wundersam gelehrt in den freien Künsten und gebietet über 40 Legionen. Jeder Exorzist sei gewarnt, ihn nicht zu nah an sich heranzulassen, wegen seines üblen Atems. Deshalb soll der Beschwörer einen magischen silbernen Ring nahe seinem Gesicht halten. Das wird ihn schützen.
Also das mit dem üblen Atem finde ich eigentlich das Einzige, was mich jetzt wirklich abschreckt.
Ja.
Das mit Silberschmuck tragen finde ich mega gut als so Abwehr.
Ist ziemlich konkret geworden, ja.
Er ist sehr konkret geworden, aber gibt ein gutes Bild ab, aber ich weiß nicht, sounds a little bit like a guy I would date, so.
Bis auf der üble Art. Okay, also bis jetzt bist du noch nicht so abgeneigt, Astaroth gegenüber?
Ja, sehr positiv eigentlich.
Weißt du eigentlich, was die freien Künste sind? Mir war das nämlich nicht so klar.
Na, was macht er da so?
Er kann dich in Grammatik, Rhetorik, Dialektik und Arithmetik unterrichten. Genauso gehört dazu aber auch Geometrie, Musik, Astronomie und Malerei und das Erschaffen von Skulpturen.
Ich finde das lustig, weil meine letzte Beziehung war ein Künstler. Vielleicht habe ich mich deswegen so angezogen von dem Gefühl.
Ah ja, also er ist ein freier Künstler, das kann man so sagen.
Ja. Das ist dann schwierig.
Ja, das mit dem Gestank ist übrigens so eine Sache. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ihm wird auch nachgesagt, dass er so den Geist vergiftet. Ob das nicht mehr so ein Schutz auch für seine Worte ist, ob das so wörtlich zu nehmen ist mit dem Atem, bin ich mir gar nicht so sicher.
Ja, ich denke mir das ganz oft, weil ich glaube, dass die Leute damals eine sehr blumige Sprache hatten. Und vielleicht das halt mit diesem schlechten Atem halt, dass es halt wirklich, wie du sagst, so diesen Geist vergiftet, dass das halt selber sehr Bildliches dann und dass es dich halt so... Man sagt ja auch, die Liebe betört einen. So diese Sprache der Liebe betörend. Und vielleicht ist es einfach das Gegenteil. Fände ich auf jeden Fall cooler, als wenn er einfach einen Kaugummi braucht.
Ja, wäre auch irgendwie unser erster Dämon, der wirklich so etwas unter Anführungszeichen Weltliches wie einen schlechten Atem hat. Ja, wobei, ich meine, Dämonen riechen prinzipiell schlecht angeblich durch diese Verwesung und so, das kommt schon
immer. Schwefel und so. Aber ja. Ich finde das, ich weiß, ich tue mir da immer ein bisschen schwer, dadurch, dass das, ich meine, generell früher das Umfeld ja nicht so gut gerochen hat, finde ich halt schwierig, wenn die von damals sagen, so das riecht gut, das riecht schlecht.
Wow. Ja, sehr recht. Die Okkultisten an sich, kann man so summa summarum sagen, sehen Astaroth als einen zwiespältigen Geist. Gefährlich, aber lohnend. Jetzt denke ich wegen dir die ganze Zeit an irgendwelche Typen anstatt an Dämonen. Gefährlich, aber lohnend. Ich glaube, so würde ich eigentlich auch gern beschrieben.
Das klingt leider wirklich... Ja.
Ja, Waldi stimmt zu.
Ja, Waldi denkt sich nur, Emotional Support Dog ist nicht vorhanden. Sorry. I've been there, done that.
Auffällig jedenfalls ist, dass in allen Texten erwähnt wird, dass man sich unbedingt schützen soll. Das sollte man natürlich prinzipiell, wenn man mit Dämonen, glaube ich, irgendwie verhandelt. Aber hier wird es irgendwie ganz oft erwähnt und mit diesem Silberschmuck eben. Das hatten wir so auch noch nicht.
Aber ich weiß nicht, wie oft verhandelt man mit Dämonen? Ich weiß nicht, das ist...
Ja, Leonie, ich glaube, manche Menschen mehr als andere.
Ich glaube, meine eigenen Dämonen, mit denen verhandle ich tagtäglich, aber da hilft kein Silberschmuck. Und wenn, wäre das die perfekte Ausrede, mir einen neuen Silberschmuck zu kaufen.
Ja, sehr gut. Und apropos Schutz, solltest du mal mit Astaroth zu tun haben in einer unangenehmen Weise, dann kannst du auch den heiligen Bartholomäus rufen. Das war einer der 12 Apostel. Und der wird als der wirksamste Schutzpatron genannt gegen ihn.
Sehr spannend, war der Bartholomäus. Bartholomäus.
Ist ein komischer Name, ja. Bartholomäus.
Bartholomäus. Ja gut, wenn ich dann in der Situation bin, wird mir der Name auf einmal nicht mehr von der Zunge kommen.
Bartholomäus. Ich glaube, das wird dir dann schon einfallen. Ja. Spielt übrigens auf eine Legende an, die mich ein bisschen an den Nun-Film wieder erinnert hat. Der hat angeblich Astaroth in einem heidnischen Tempel enttarnt und dort ausgetrieben. Deswegen ist er auch der stärkste Schutzpatron gegen ihn.
Okay.
Aber damit du mal weißt, mit wem du es zu tun hast, mit deinem Künstler, darfst du jetzt gleich Bild 2, 3 und 4 öffnen.
2, 3 und 4, wow. Okay, Nummer 2 schaut schon sehr, weißt du, was mich das erinnert? Da gab es eine Kinderserie, wo die Steine bei Notre Dame, diese Statuen, zum Leben erweckt werden.
Ah, die Golems, glaube ich,
genau.
Oder so.
Wir sind die Ritter der Nacht. Wir sind die Gargoyles.
Und das erste Bild, also sozusagen das zweite Bild in Wahrheit, aber das was erinnert mich sehr daran.
Jetzt, wo du sagst, absolut an die Zeichentrickserie, die mochte ich übrigens sehr gerne.
Ich habe die geliebt, ja. Also, es war eine tolle Serie. Aber ich bin immer so, ich bin ja ein Fan von so ein bisschen ins Dunkle gehende, wie man vielleicht schon gemerkt hat. Ich finde es aber interessant, das Zeichen, was da drüber liegt.
Ja, das sind auch schon so Sternzeichen, Zeichen andere und Elementzeichen.
Ja.
Aber das ist eine moderne Darstellung eigentlich.
Okay, es ist eine moderne Darstellung. Man sieht auf jeden Fall die Viper in der Hand. Aber ich finde es lustig, dass die Flügel halt schon so leicht angekokelt sind. Schaut ein bisschen aus, als ob er da eine kleine Fetzerei hatte. Und beim zweiten Bild, da haben wir eine ganz andere Darstellung, da reitet er auf ein Tier. Das soll wahrscheinlich dieser Drache sein, von dem du vorher geredet hast.
Richtig.
Da schaut er ein bisschen menschlicher aus. Also da oben schaut er mehr gottheitmäßig aus. Das andere Bild schaut ein bisschen menschlicher aus, aber auch so ein bisschen nicht jemand, den ich unbedingt unter, also in der Nacht oder untertags begegnen möchte. Das mit der Schlange zieht sich halt durch. Was haben wir da als nächstes Bild? Als nächstes Bild, das finde ich, das hat sehr, das ist eine Mischung aus beiden von oben, finde ich. Mit dem Drachen, mit dem Körperbau, das ist schon ein bisschen muskulöser, weil das erste Bild von ihm war sehr muskulös, das zweite war weniger muskulös, jetzt sind wir genau in der Mitte drinnen. Wieder die Schlange und wieder ein Zeichen hinten, aber da kann ich jetzt nicht lesen, was da
hinten steht. Ja, das ist ein Siegel, das werden wir gleich besprechen.
Das ist ein Siegel.
Genau, das haben wir auch im Bild 2 sozusagen, also von Reihenfolge 2, in dem ersten, was du gesehen hast, da war das auch schon drüber.
Ja, das habe ich mich nämlich gefragt, was das ist. Mein Favorite-Bild wäre witzigerweise das erste, weil es mich echt an diese Kinderserie erinnert. Also schaut es euch an, es sind coole Bilder.
Aber interessant finde ich dafür, dass er eigentlich als Engel mit entsetzlichem Gesicht oft beschrieben wird, sind seine Darstellungen immer noch sehr engelhaft gegenüber anderen Dämonendarstellungen.
Ich wollte gerade sagen, weil Nummer 1 ist sehr sexy. Nummer 2 finde ich jetzt nicht so attraktiv.
Aber menschlich.
Menschlich. Und ich würde es halt einfach sagen, schaut aus wie ein Durchschnittstyp.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es ist schier. Es ist schon einfach so, so schaut jeder dritte Kunststudent aus. Also von dem her, I don't know. Ich finde auch dafür, dass das so aufs hässlich beschrieben worden ist, finde ich den jetzt gar nicht so hässlich. Das Einzige, was ich interessant finde, ist, wie muskulös auch dargestellt wird, weil...
Ja, stimmt. Wird zwar so nicht explizit erwähnt, aber in seinen Darstellungen ist er eigentlich immer recht muskulös, ja.
So kriegermäßig, so...
Jetzt hast du ein gutes Wort
gesagt. Ja, das wollte ich gerade sagen, also wegen Widder und Krieg und so, dieses Mars-Thema ist er dadurch. Das finde ich, sieht man da ein bisschen, ja. Aber ich bin sehr gespannt, dass du mir über dieses Siegel berichten kannst, weil das schon finde ich vor allem im Bild 1 sehr schön. Das gefällt mir gut. Blöd, wenn ich mir das irgendwo hinhänge, ne?
Ja, es ist eigentlich eher zur Beschwörung gedacht. Also wahrscheinlich eher nicht.
Okay.
Ein Symbol, das sich auf allen drei Bildern auch durchzieht, ist seine Krone. Das ist natürlich, weil er ein Fürst ist und das beschreibt seine hohe Stellung in der Hölle. Was auch sehr spannend ist, dieser Dämon gilt als Teil einer infernalen Trinität. Zusammen mit Lucifer und Belzebub. Also das sind so die drei Main Characters in der Hölle, könnte man sagen.
Ich bild mir ein, dass ich seinen Namen vielleicht eh schon mal, da gibt es ja diese Serie Sabrina, die neu verfilmt worden ist auf Netflix.
Kann sein, dass sie da vorkommt.
Und ich bild mir ein, dass der Name vielleicht da schon mal vorkam. Ich habe das jetzt vor langer Zeit mal gesehen, aber die ist ja auch in der Hölle und hat ja da lernt ein paar Leute kennen. Und ich glaube irgendwie, dass danach kam der Name mal vielleicht vor.
Kann gut sein.
Ja. Weil die haben sich ja auch beschwert sozusagen über die Stellung und es waren so die Fürsten dort. Also kann man vorstellen.
Ah ja, stimmt, da kommt eh Belzebub dann auch.
Genau, ja. Stimmt. Und deswegen, da war auch ein zweiter noch neben dabei.
Bei diesen Prüfungen war
genau,
das dann.
Genau, voll, ja.
Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ja, stimmt, ja. Ich glaube, da wird er wahrscheinlich auch vorkommen. Also behalten wir das aber auf jeden Fall im Kopf, diese Trinität. Das Reittier, was du angesprochen hast, dieser Drache, der ist eigentlich auch fast immer zu sehen und der symbolisiert natürlich einfach das Chaos und diese unbändige, infernale Kraft. Also da ist schon wieder dieses Feuer doch vorhanden. In seiner Hand, was sich auch durchzieht, trägt er eben immer eine Schlange. Das ist die Symbolik natürlich für dunkle Weisheit, aber auch für Gift, was wieder auf diesen Atem anspielt und auf, dass er gut betrügen kann, eine Art Versuchung ist und auch ein tödliches Gift besitzt, was aber eben mehr auf Herz und Gedanken anspielt. Also eher ein spirituelles Gift, könnte man so sagen. Und das Siegel, das du ja schon angesprochen hast, das ist auch sehr interessant, weil so ein Siegel in der Form hatten wir noch gar nie. Weil wenn du siehst, da ist eigentlich ein Pentagramm drinnen im Siegel.
Ja, das stimmt.
Und interessanterweise ist ja Astaroths Name, könnte man auch von dem Wort Aster ableiten. Und das ist altgriechisch für Stern. Also vielleicht hat das was damit zu tun, man weiß es aber nicht ganz genau.
Ich finde es auch lustig, dass wir hier ein umgekehrtes Kreuz haben und das andere, die schon halt ein bisschen aus wie so ein Pentagramm mit Schlüsseln, als ob man da sowas aufmacht.
Stimmt, ja. Es hat wirklich was sehr Portalhaftes fast.
Wie gesagt, ich habe ein bisschen Schiss davor, dass wenn ich mir das irgendwo hinhänge, dass da wieder... Aber es schaut so hübsch aus.
Ja, und das mit dem Pentagramm fand ich nämlich auch interessant, weil das verbindet man ja eher so mit Hexen. Oder mit Hexerei zumindest. Und ich habe tatsächlich davon gelesen, von so einem Hexenzirkel, der es angeblich geschafft hat, Astaroth in irgendeiner Art und Weise zu zähmen oder sich zunutze zu machen.
Und wie geht's denen jetzt so?
denen soll es eben sehr gut gegangen sein, weil sie konnten sich somit gegen Flüche und andere Dämonen und RivalInnen schützen. Also die werden dazu nur kurz genannt, ich weiß leider auch nicht, wie die geheißen haben, aber dieser Hexenzirkel dürfte sehr davon profitiert haben.
Dann, Sebi, ich würde sagen, legen wir los, hol dieses Pentagramm, wir fangen an.
Aber ich weiß nicht, ab wann ist man ein Zirkel, Leonie? Sind wir mit zwei schon ein Zirkel?
Weil die ist auch dabei, drei ist ein Zirkel.
Ach so, ab drei, okay, gut zu wissen.
Nein, ich glaube eigentlich wirklich, dass man ab zwei, kann man ab zwei einen Zirkel gründen.
Ah ja, na schau. Ja. Was wir immer noch bei uns auch nennen, sind natürlich seine Fähigkeiten. Weil warum, es muss ja einen Grund geben, warum ich ihn anrufe. Und er gilt als dämonischer Lehrer. Ja, Tommy macht auch immer das Anrufzeichen. Aber es heißt halt so, einen Dämon anrufen. Ich weiß gar nicht.
Das ist voll lustig, weil ich mache das Millennial-Zeichen für anrufen. Die Kids heute machen so.
Was? Die machen die Hand so?
Ja, ja. Man hat das mal, ich habe das so letztens an, oh Gott, jetzt fang ich wieder von irgendwas an zu reden. Ich letztens so ein TikTok gesehen, wo sie halt so Millennial, Boomer und Gen Z gesagt haben, wie sie halt so Telefon darstellen. Das war halt, jeder hat das unterschiedlich dargestellt. Und bei uns ist das...
Ich würde auch instinktiv, ja, also ich würde gar nicht drüber nachdenken, würde ja, ich das so machen.
Den Daumen und den kleinen Finger halt so spreizen.
Ja, genau.
Und die sozusagen Generation Alpha hat zum Beispiel das, wie das Handy genommen wird. Das finde ich voll lustig.
Ja, eh, aber auf der anderen Seite auch logisch, weil für die ist dieses andere Telefon ja schon, keine Ahnung, ewig weit weg.
Ja, ewig weit weg. Aber wir rufen auf jeden Fall ihn jetzt an. Und was bringt er uns?
Genau, was bringt er uns?
Was bringt er auf den Tisch?
Genau, schön gesagt, was bringt er auf den Tisch? Mhm. Also, er gilt vor allem als Enthüller von Geheimnissen. Das ist sein großes Asset. Er soll mit unheimlicher Genauigkeit verborgene Wahrheiten offenbaren können. Mysterien der Schöpfung, Geheimnisse der Natur, auch persönliche Geheimnisse von Menschen. Also alles, was da in die Richtung geht. Und er soll auch einer der wenigen sein, die wirklich genau berichten können über die Erschaffung der Welt und den Fall der Engel. Seine Gaben beschränken sich aber nicht nur auf Wissen, sondern eben auch auf ein paar übernatürliche Kräfte. Mhm. Und so soll er Menschen lernen können, sich unsichtbar zu machen. Und er vermag, jede Tür in dieser Welt zu öffnen. Mhm. Das ist eigentlich ganz cool, also im wörtlichen Sinn.
Da machen die Schlüssel Sinn. In seinem,
jetzt stimmt, in seinem Zeichen, jetzt wo du es sagst.
Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt lernst du mir doch nur Fähigkeiten, die ich echt vielleicht beim Dating brauche. Mache mich unsichtbar, bin plötzlich weg, erlüfte jedes Geheimnis.
Stimmt, das ist voll der Dating-Dämon.
Ja.
Und er bringt dich schnell weg. Bei jeder Tür kannst du irgendwo anders hingehen.
Escape, escape, escape.
Habe ich so noch nie betrachtet, aber scheiße, es macht Sinn, dass du da bist, Leonie, heute.
Ja, ich merke schon, ich sehe mich da heute Nacht schon beschwören.
Aber das mit den Türen finde ich, am Anfang fand ich das nicht so spektakulär, aber das finde ich eigentlich schon cool.
Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass wir ja heutzutage in einer Welt leben, wo man schnell rein und raus geht. Aber früher waren ja viele Türen ja, also wenn du da vor einer geschlossenen Mauer standest oder vor geschlossenen Türen, so Stadtmauer und konntest nicht rein, das war ja sehr bedrohlich. Also ich glaube halt, man darf ja nicht von der Perspektive von heute, wo wir halt auch immer ein sicheres Zuhause haben, ausgehen, sondern das ist auch bedrohlich, dass jemand kommen kann und sich überall reinkommt. Also, ja.
Stimmt, ja.
Also ich meine, ich würde nicht gerne jemanden in meiner Wohnung stehen haben. Ich habe ständig irgendwelche komischen Geister wegen dir da drinnen, aber...
Aber das reicht schon.
Ja, das reicht mal.
Das verstehe ich. Ja, und dass auch alle Türen so verbunden sind. Also eben, wenn ich sagen würde, ich möchte durch die Tür gehen, aber dann beim Louvre rauskommen, dann geht das.
Und da wurde jetzt eh was geklaut über die Baustelle.
Deswegen habe ich das gerade im Kopf gehabt, den Louvre, weil ich mir dachte, schon geil, dass heute noch irgendwie solche Aktionen gestartet werden. Also cool, aber.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß, das sollte man nicht, aber ich habe einen Faible für Kunstdiebe.
Verstehe
ich. Und ich wollte, das darf ich jetzt vielleicht auch hier mal gestehen, wie ich ein Kind war, waren meine Berufswünsche Kunstdiebin und Piratin. Weil ich das irgendwie cool fand. Und ich weiß, dass es nicht cool ist, weil das natürlich Straftaten sind, aber Kunstdiebe lösen in mir immer etwas sehr Positives aus.
Ja, ich hoffe dann immer, dass es wie in diesen Filmen oder Serien ist, dass die auch einen gewissen Sinn für die Kunst haben.
Ja, natürlich hofft man das auch, aber ich meine, sie haben so eine Krone sogar am Weg verloren. Also ich weiß nicht, wie Poacher die waren. Also wirklich.
Ach so, echt? Das habe ich nicht gelesen.
Ja, das habe ich heute, ich habe es heute noch nachgelesen. Ich war aber ein bisschen drinnen, warst in der Materie. Aber ich fand es lustig, weil das ist eben, weil stell dir vor, wir können jetzt aus der Tür rausgehen und sitzen sofort in irgendeinem netten Café.
Oh, das wäre schön.
Oder du, ich müsste jetzt nicht nach Hause gehen durch die Kälte oder so. Weißt du, so, du kannst, das wäre schon geil.
Voll.
Vor allem, weißt du, so, du gehst halt wohin, öffnest die Tür, sagst du, ciao, Kakao, wiedersehen, bist du woanders, wo du gerne bist. Also, oh, du kannst dich ständig irgendwo hin. Oh, in die Wärme.
Ja, voll. Also eben Urlaub, alles. Oh. Es ist schon nicht so schlecht, wenn man länger drüber nachdenkt.
Vor allem bei den Flugpreisen heutzutage.
Ja, Astorov ist wieder im Kommen anscheinend.
Ich sehe mich wirklich heute schon.
Ja, ja, ich merke auch schon. Also ich dachte nicht, dass du so into bist, aber jetzt langsam merke ich.
Ich habe nur Angst, weil er wieder ist, dass er mein Herz bricht, aber was soll's.
Vertrag gut aushandeln. Eine weitere Macht, die für dich vielleicht auch interessant sein könnte, ist nämlich über die Tierwelt. Also er kann sehr viele Tiere kontrollieren, insbesondere Schlangen natürlich, und macht dich immun gegen alle Tierbisse.
Sehr praktisch.
Oh, Lea, ich habe gar nicht gewusst, dass du ein Schlangentattoo hast. Ist mir noch nie aufgefallen.
Willst du, also erstens ist ein Schlangentattoo, glaube ich, das Arschgeweih der Millennials, aber...
Ich hätte auch gerne eins, ja.
Aber ich muss dazu sagen, meins hat die Bedeutung, ich wurde ja gerettet von meiner Oma vor einer Schlange. Also diese Schlange ist ja geköpft.
Ah.
Ja, weil meine Familie kommt ja aus Zypern und in Zypern gibt es super viele giftige Schlangen. Also nicht super viele, aber es gibt einige giftige Schlangen. Und wenn die Babyschlangen sind, sind die so giftig, weil die das Gift nicht kontrollieren können, dass du wirklich, also das ist so ein bisschen die gefährlichste, weil die restlichen kriegst du so hin. Und ich war ein Kind und ich habe das Küchenkasten aufgemacht und mir ist diese Schlange runtergefallen auf die Küchendecke und meine Oma hat währenddessen Wassermelone geschnitten und hat natürlich sofort reagiert und hat diese Schlange geköpft. Und das war so ein arger Moment für mich als Kind, dass das natürlich in meinem Kopf festgebrannt hat. Und deswegen habe ich eine geköpfte Schlange als Tattoo.
Coole Geschichte, aber und habe ich noch nie gehört, auch dass die Babys dann noch giftiger sind.
Die haben nicht diese Fähigkeit,
das zu kontrollieren. Ja, ja, weil die wollen ihre Beute ja eben lebend eigentlich verzehren, wahrscheinlich, damit sie nicht gleich umbringen.
Ja, und das müssen die halt erst lernen sozusagen, halt wie Kinder. Oh, ja. Ich voll süß eigentlich, aber halt nicht so gut, wenn du ein Kind selber bist, weil die Schlange ein bisschen generell, also wenn du ein Kind bist, gefährlicher bist, als wenn du erwachsen bist, weil, ja. Ich möchte aber eins dazu sagen, ich glaube nicht, dass er Waldi kontrollieren kann.
Ja, vielleicht ist er immun. Von Hunden war nicht die Rede. Es ging um kriechende Tiere hauptsächlich.
Okay, gut. Finde ich eh gut. Stell dir vor, der kann so, du gehst irgendwo im Dschungel und der kann so alle Schlangen wegmachen und sagen so, ja, hier geht's da jetzt nicht
rein. Ja, oder angreifen lassen oder wie auch immer.
Ich bin so positiv und sag so, wegmachen und du so, angreifen, töten.
Okay. Ja, wobei, da ist man auch kommt auf den Ort an. In Wien wirst du weniger Auswahl an Schlangen haben als jetzt in Indonesien oder in Sri Lanka.
Das glaube ich nicht, weil wenn du alle Terrarien...
Ach so, meinst du, ja.
Stimmt. Allein das Haus des Meeres.
Hast du recht, ja, stimmt.
Also ich glaube, dass du in Wien als Schlangenbeschwörer schon gute Karten hast.
Ja.
Ich wäre dabei. Also finde ich bis jetzt keine schlechten Eigenschaften. Finde ich sogar datebar.
Jetzt kommen wir auch schon zu etwas.
Green Flag.
Jetzt kommen wir zu Red Flag, würde ich sagen.
Okay.
Nämlich, das spielt ein bisschen an auf diesen Geistvergiften, warum er eigentlich mit diesem Laster der Trägheit assoziiert wird, weil ihm wird nachgesagt, wobei erst ab der frühen Neuzeit in der Dämonologie, dass er nämlich bei den Menschen Faulheit, Eitelkeit und philosophischen Zweifel sät. Er flüstert den Menschen so trügerische Rationalisierungen ein und angeblich sehr raffinierte Gedankenkonstrukte, die Sünde und Zweifel intellektuell rechtfertigen.
Also in Wahrheit ist es TikTok.
Leonie, deine Analogien sind traumhaft, ja, stimmt schon. Naja, aber wobei.
Es macht träge, es macht die Leute, es sieht Zweifel, was zum Beispiel die Wissenschaft betrifft.
Stimmt.
Und was war das dritte?
Raffinierte Gedankenkonstrukte, die Sünde und Zweifel intellektuell rechtfertigen.
Ja, das macht ja TikTok auch, wenn du eine falsche Bubble abgreifst.
Vielleicht nicht intellektuell rechtfertigen, aber sie rechtfertigen.
Ja.
Da hast du schon recht. Vielleicht ist TikTok das Dämonending eigentlich.
Ich glaube auf jeden Fall.
Aber ja.
Es macht auf jeden Fall sehr träge.
Also das stimmt. Also du hast schon recht. Vielleicht ist Social Media irgendwie. Gott, das trifft man jetzt ab. Aber ja.
Ja, ich weiß, dass wir driften sowieso, glaube ich, ab. Aber es ist bei mir halt immer so, dass ich mir oft denke, weil wir haben immer so Götterglaube und das ist ja schon auch etwas, was wir mit Social Media, und das sind ja neue Götter in Wahrheit.
Stimmt.
Weil den huldigen jeder von uns huldigt denen. In Wahrheit jeden Tag, mit viel Zeit.
Auch ein interessanter Gedanke. Ja, und du lässt Like da, Opfergaben manchmal für Onlyfans dann.
Nicht nur für Onlyfans.
Nicht nur für Onlyfans.
Nein, aber weißt du, was ich meine? Es ist halt voll interessant, dass wir das halt nicht als Götter sehen, aber es fungiert in einer Götterfunktion.
Stimmt schon.
Es ist in einer höheren Sphäre.
In einer anderen zumindest, ja.
Voll.
Nicht greifbar. Das ist jetzt auch nicht wirklich eine Red Flag. Er liebt es angeblich, die Vernunft gegen den Glauben auszuspielen.
Das klingt nach mir, wenn ich 3 Shots drin intus habe.
Ja, also passenderweise dein Dämon.
Hätte ich mir nicht gedacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja gar keine Erwartung. Ich habe mir auch extra nichts durchgelesen, damit ich unvorbereitet hier reinkomme. Und ich muss sagen, bis jetzt finde ich ihn sehr, finde ich ihn fast sympathischer als Beetlebub.
Stimmt, ja, er ist auf jeden Fall sympathischer, ja.
Aber vielleicht fliegen sie nicht so mein Ding.
Echt? Na, meine schon. Vor allem seit der Folge schaue ich schon immer ganz genau auf die Fliegen und denke mir, ah.
Ich habe super viele Fliegen. Also es ist ganz weird. Ich habe die Folge gehört und habe auch darauf geachtet. Und ich habe relativ viele so kleine Fruchtfliegen und auch ein paar andere Fliegen gehabt. Und ich war dann so, oh Gott, nicht schon wieder irgendwas, was du mir da reingebrochen hast.
Kleine Spione.
Ja, kleine Spione. Aber ja, ich finde halt Fliegen ein bisschen grindig. Aber ja, also gut.
Zu unserem dämonischen Abschluss sozusagen, zu seinen Fähigkeiten. In manchen Überlieferungen, und das ist auch interessant, habe ich gefunden, dass er eben eine gewisse Beschützerrolle hat, was auf diesen Hexenzirkel anspielt.
Ah ja, voll spannend.
Magst du noch ein Ritual hören, um ihn anzurufen, wie das gehen würde?
Ja, ich schreibe mit.
Ist sogar einem alten Grimoire nachempfunden. Du brauchst 3 schwarze Kerzen, Wermut, Eisenkraut und Styrax. Ein Schutzkreis aus Salz oder Kreide geht auch, aber bevorzugt Salz. Mhm. Und einen Silberring auf jeden Fall, mindestens einen.
Also Wermut habe ich zu Hause.
Sehr gut. Dann zeichnest du den Schutzkreis. Das Siegel brauchst du natürlich auch, das musst du platzieren.
Ja.
Und dann hast du den Schutzkreis gezogen, die Kerzen angezündet. Und dann klopfst du 3-mal auf den Boden oder sonst wo hin. Mhm. Und beim ersten Klopfen sprichst du, ich rufe das, was war. Beim zweiten Klopfen, ich sehe, was ist. Und beim dritten Klopfen, ich öffne mich dem, was kommt. Und dann soll er zurückklopfen oder im besten Fall erscheinen. Aber damit sind wir mal mit dem Dämon durch. Mhm. Also bis jetzt, wie gesagt, Leonie eh sehr sympathisch. Mhm. Jetzt kommen wir zum Sternzeichen, Widder. Wann ist Widder, wissen wir das?
Ja, es ist immer mit Frühlingsbeginn.
Genau.
Und zwar 20. 21. März und es geht halt über den April rein. Und ich finde, mit Widder verbinde ich immer den Frühlingsanfang, auch dieses persische Frühlingsfest und eigentlich was sehr Positives. Und ja, ich mag eigentlich die Zeit sehr gerne. Es hat immer so diesen Antrieb und das passt, finde ich, zum Widder so gut.
Man merkt, du bist im Thema drinnen sozusagen. Mhm. Du hast wieder schon richtig schöne Punkte aufgezählt. Mhm. Und richtig auch, es gilt meistens vom 20. 21. März bis 20. April. Mhm. Und Bild 5 zeigt dir das Sternenbild. Das ist wieder die Zeichnung von Sidney Hall aus 1825.
Ja.
Das Klassische.
Ich finde es voll lustig, weil wir haben ja da den Widder zu sehen. Und ich finde ja voll interessant, dass wir meistens in der gleichen Zeit ja auch Ostern haben und diese Lämmerkultur. Und das, finde ich, passt immer alles sehr gut zusammen. Was ich aber sehr spannend bei dem Bild finde, ist, dass wir hier gleichzeitig auch eine Fliege haben, also so einen Käfer. Dann kreucht es und fleucht es schon wieder.
Das ist ganz richtig, das habe ich auch nachrecherchiert, weil die Fliege gibt es eigentlich im heutigen, weil wie gesagt, das ist eine Zeichnung aus 1825, das war die sogenannte Nordfliege und dieses Sternenbild gibt es aber in der modernen Auslegung gar nicht mehr. Ja, Waldi, es tut mir leid, die Fliege gibt es nicht mehr.
Okay, aber es ist ein schönes, also ich mag diese alten astrologischen Bilder sehr gerne.
Ich finde auch, deswegen nehme ich sie immer mit, weil ich sie auch ganz nett finde. Und der Widder ist auch in der Hinsicht spannend, weil der hat uralte Wurzeln eigentlich. Also bereits im alten Mesopotamien wurde das Sternbild, das wir heute Widder nennen, erwähnt. Nur hieß es dort Ackerbauer und nicht Widder.
Ah, interessant.
Erst später, aber auch schon früh, nämlich in der babylonischen Zeit, verlagerte sich die Deutung dann zum Widder. Vermutlich hatte es mit dem Hirtengott von damals zu tun, Dumuzi. Dessen heiliges Tier war ein Widder.
Das ist super spannend, ja, macht voll Sinn.
Also so kam das dann, dass aus einem himmlischen Feldarbeiter der Widder wurde. Und wie du richtig gesagt hast, auch schon damals galt dieses Sternzeichen am Nachthimmel immer für den Übergang von einer neuen Jahreszeit in eine andere. Auch in Ägypten war der Widder schon bekannt und hat eine besondere Bedeutung. Dort ist er nämlich dem Gott Amun-Ra zugeordnet.
Ah ja.
Ebenfalls ein Mann mit Widderkopf. Und auch hier wieder symbolisiert Schöpferkraft, Fruchtbarkeit, neues Leben. Also wir merken auch damals schon die Liebesgöttin beim Dämon. Dieses ganze Zeichen irgendwie schwingt mit Fruchtbarkeit und Erneuerung.
Der Widder an sich hat ja auch etwas sehr Potentes. Also so, wenn man sich so Widder vorstellt, ich stelle mir da auch meistens 2 Widder vor, die sozusagen gegeneinander auch kämpfen für ein Weibchen. Das ist auch was sehr, da haben wir den Kampf und die Liebe auch wieder in einem. Und ich finde halt auch einfach, das ist so klassisch Frühlingsbeginn. Da gibt's so, ich finde, manchmal gibt's einen richtigen Schub, also so die Natur hat so einen richtigen Schub von dem, sag ich jetzt mal, Winter, das loszulassen. Und dann, man merkt, dass es das ja auch braucht, also diesen Antrieb. Und ich finde, der Widder an sich passt voll gut zum April auch.
Das stimmt, da ist die Jahreszeit wirklich auch, spricht schon sehr viel für Eigenschaften.
Ja, voll. Also auch zum Beispiel, was ja danach kommt, also mit dem Stier und so, da finde ich, da passt das auch wieder voll gut, dieses Beackern von dem, was schon ist. Also da geht schon in ein ganz anderes Gefühl, auch mehr in diese Fülle. Und ich finde, es ist ja das, der Anfang sozusagen. Und ich finde das voll schön. Ich mag ja voll gern auch dieses persische Frühlingsfest. Das ist ein tolles Fest.
Und das kenne ich gar nicht so.
Es beginnt ja eigentlich sozusagen die Jahreszeit mit dem Widder.
Ah ja, so wie da ist es auch noch. Also damals war es ja so, dass es wirklich das neue Jahr auch eingeleitet hat.
Genau, im Hexenzirkel ja auch. Also wir feiern ja sozusagen da den Neujahrsbeginn. Im Persischen, das Frühlingsfest ist auch der Neujahrsbeginn.
Ah, ja. Schön. Ja, eigentlich irgendwie
logischer.
Ich meine, wenn man vom Kalender geht, weil bei uns halt das Jahr endet, aber sonst von den Jahreszeiten her logischer, weil da ist ein Neuanfang, Frühling, als wie mitten im Winter.
Ja, ich finde halt, das mitten im Winter hat sich ja deswegen eingebürgt, auch wegen teilweise so diese Rauhnächtefeste. Mm. Deswegen hat sich ja Silvester entwickelt. Aber so dieser Jahreswechsel, den haben halt viele Kulturen, also sozusagen vor der christlichen Einbürgerung auch eigentlich eh mit Frühling begonnen. Und das macht ja auch voll viel Sinn. I'm sorry, aber mitten im Winter ist es, was feiern wir da? Wir vertreiben Geister wieder mal, aber im Endeffekt, es macht ja mehr Sinn, den Frühling und den Beginn des Lebens wieder zu feiern, als eigentlich mittendrin, wo es noch trostlos ist.
Absolut, da hast du recht. Eines kann man über das Bild des Widders schon sagen, in ganz vielen Kulturen werden genau diese Deutungen verwendet, eben dieses Neuanfang, der erste Schritt, das erste Zeichen, es ist ein Wechsel zu neuer Energie, also all das schwingt mit, das hast du gut erkannt und genauso ist es auch. Was noch spannend ist, das wäre dein Bild 6.
Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das erinnert mich ein bisschen an mein Dating-Life mit dem Widder. I'm drowning here. Und der greift nach meiner Hand, aber schafft es nicht, mich zu packen. Nein, es ist ein Jüngling, würde ich sagen, bedeckt mit einer Schürze, also einer Lendenschürze in Rot. Rot ist auch immer für die Fruchtbarkeit stehen.
Und auch für den Widder.
Und ja, auch noch für den Widder, weil Feuer. Und er reitet auf einen Widder und spannenderweise sind drei Fische auch abgebildet und ja, diese Dame, die da im Wasser fast ersäuft.
Genau.
Mit braunen, langen Haar, wie ich.
Ja.
Das ist ein Symbolbild, habe ich irgendwie das Gefühl.
Das war jetzt die perfekte Beschreibung. Ich löse das jetzt auf, dieses Symbolbild. Ich finde deine Interpretation ehrlich gesagt cooler.
Schade. Ich bin nämlich so, jetzt komm.
Es ist eigentlich ein Geschwisterpaar leider, deswegen keine Liebes, wobei in Griechenland damals, geht auf die griechische Mythologie auf jeden Fall zurück und stellt ein Geschwisterpaar dar, nämlich Prinz Phrixos und Helle heißt sie. Bei den Griechen ist ja jedes Sternbild auch eine Geschichte. Mhm. Und zum Widersternbild ist es eben die Geschichte, dass der Sage nach die Göttermutter Nephele den Widder mit dem goldenen Fell losgeschickt hat, um ihre Kinder vor einer geplanten Opferung zu bewahren. Und Phrixos entkam auf dem Rücken des fliegenden Widders, doch Hele stürzte ins Meer.
Hey, wie soll man die Frauen?
Und spannend ist, dass nämlich im Altertum wurde daher auch die zur Türkei gehörende Meerenge im Mittelmeer Hellespont genannt. Also es geht auf das zurück.
Voll schön. Ja, ich liebe ja so griechisches Sagen. Ich habe da angefangen, auch mich ein bisschen rein zu hören und zu lesen. Ich habe von denen schon gehört, aber ich habe das jetzt überhaupt nicht mit denen verbunden gehabt. Aber das goldene Vlies kennt man ja.
Bravo, ja, genau. Das ist, weil der konnte auch reden, der Widder.
Ja, die Story, so macht es jetzt wieder Sinn. Aber weißt du, was ich irgendwie voll arg finde? Irgendwie hat dieses Bild trotzdem etwas, und ich meine, vielleicht dann gebe ich den Griechen da wieder ein bisschen zu inzuchtmäßig Sachen, aber es hat schon was von sehr Liebe und Leid zusammen. Ja, und vor allem die Griechen haben, also griechische Sagen sind ja nicht so streng mit Geschwistern.
Eben, deswegen, wer weiß.
Ja, wer weiß. Ja, gut.
Und für alle, die das goldene Vlies da draußen nicht kennen, der Widder hat sich, weil er eben die Schwester verloren hat, dann selbst opfern wollen für diese Schmach, unter Anführungszeichen. Und aus seinem Fell wurde dann dieses goldene Vlies gemacht. Und das ist eine heilige Trophäe, der man heilende Kräfte zugesprochen hat. Für Lebewesen und Pflanzen. Der Widder steht einfach für das mutige Voranschreiten und die Bereitschaft, auch opfernd sich einzusetzen. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dieser Trinität zurück, die ich gesagt habe, merkt ihr? Mhm. Weil das fand ich schon spannend. Wir haben ja von den Dämonen gehört, die diese Trinität bilden. Das ist einmal Astaroth, Lucifer und Belzebub. Und mir kam dann der Gedanke, es ist ja schon spannend, Wir haben das Sternzeichen Fische da drin mit dem Ende. Mhm. Wir haben Astaroth drinnen für die Widder mit dem Anfang. Mhm. Und wir haben Luzifer, sprich Sternzeichen Skorpion drinnen, das achte Sternzeichen. Mhm. Was ja auch umgedreht eigentlich so ein bisschen so eine Unendlichkeit. Also ist nur ein Gedanke von mir, aber ob das was damit zu tun hat?
Ich finde, es passt doch irgendwie. Es gibt ja im Indischen auch die drei Götter. Also es gibt den Schöpfer, den Erhalter und den Zerstörer. Und ich finde, das hat was sehr Zyklisches. Also du brauchst immer alle drei. Und ich finde, diese Trinität auch im Bösen gesehen braucht es ja auch. Also ja. Es sagt ja, es gibt ja auch diese Trinität des Bösen, wie man so bei Psychopathie auch sagt, so zum Beispiel, dass man das braucht. Also diese dunkle Triade, die in der Psychologie oft genannt wird, nämlich Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie.
Aha, interessant, das wusste ich gar nicht.
Das ist so die satanische Trinität und ich finde das ein bisschen interessant, dass es so Trinitäten halt überall gibt. Also
ja, macht auch Sinn, ja. Irgendwas dürfte, ja, es ist ja auch bei dem göttlichen Drei, also ja. Irgendwie diese Zahl Drei. Ja, also entweder ist es Zufall, mir kam der Gedanke, gelesen davon habe ich es nicht, aber war nur so ein Gedanke. Und du hast ja schon gesagt, wie der Frühling auch so Winterruhe explosionsartig beendet eigentlich. Mhm. Das passt natürlich auch zum Widder, er ist ja in der Astrologie das Feuerzeichen. Mhm. Also er steht für Leidenschaft, Energie und Schaffenskraft und wird auch wirklich als reines Feuerzeichen gehandhabt. Man redet da von einem ungezügelten Element, was auf die Leidenschaft natürlich vielleicht mit dem guten Herrn widerspiegelt.
Ja. Ja, also kann ich unterschreiben. Da war sehr viel ungezügelte Leidenschaft. Ja.
Und ihnen wird auch nachgesagt, so eine Dynamik und Begeisterung auszulösen. Da genügt auch nur ein kleiner Funke und beim Widder lodert der Enthusiasmus auf. Also so zögerliches Abwarten ist nicht so sein Ding.
Mit dem Kopf durch die Wand, das ist so ein bisschen so ein Widder, finde ich, Widder-Style. Aber ich weiß nicht, ob das sehr stereotypisch ist. Ich habe halt jetzt nicht so viel Erfahrung mit ihnen, aber mir kam das auch damals beim Daten vor. Also die waren sehr von 0 auf 100. Und den ich sehr mochte, der hat dann auch sehr von 100 auf 0 geschaltet. Also.
Ja, es passt schon. Ein Sprichwort, das ich gefunden habe, das vor allem mit dem Widder assoziiert wird, ist, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Das ist ein sehr schönes.
Weil sie sehr willensstark sind, sagt man zumindest. Den Herrscherplaneten, den können wir uns, glaube ich, vorstellen. Ich glaube, hast du es nicht schon gesagt?
Ja, Mars habe ich schon verraten. Ich habe es mir gespoilert. Ich muss aber dazu sagen, ich habe ja früher sehr viele Yogastunden immer zum Neumond von den jeweiligen Sternzeichen gemacht.
Und stimmt.
Der Widder war immer eines meiner letzten, die ich gemacht habe, weil ich immer über den Sommer eigentlich dann nicht, ich mache das sehr winterbezogen, weil im Winter die Leute mehr zu Hause sind. Blablabla. Auf jeden Fall habe ich da mit dem Widder oft auch aufgehört, obwohl der Beginn sozusagen ist. Aber da war auch immer so, dass ich da damals gesagt habe, okay, was assoziiert man mit Mars und Widder? Das ist halt auch dieser Kampfgeist und wo, für was brennt man? Und in meinen Yogastunden geht es ja auch darum, oft eine Intention zu finden und im Nachhinein so Schönerling-Fragen zu beantworten. Und ich fand eigentlich den Widder immer sehr spannend, weil man sich oft selber, vor allem wir Frauen, oft uns selber diese kämpferische Seite zeigen wollen und dieses für sich einstehen und für sich sozusagen auch kämpfen und das Wort ergreifen und vielleicht mal ein bisschen in diesen Impuls auch zu gehen, wirklich mal nach vorne zu preschen, anstatt immer sich zurückzuhalten, weil Frauen werden oft sehr angepasst, auch sozialisiert. Aber wir können eigentlich sehr viel von dem Widder mitnehmen. Und ich fand das immer sehr interessant, weil die Leidenschaft im Leben zu finden, ist auch eines der wichtigsten Dinge. Also für was brennt man?
Das hast du schön gesagt und das stimmt. Und jetzt, wo du das gesagt hast, dachte ich mir auch, tatsächlich in meinem Kopf, wenn ich so mit dem Widder, ich meine, er ist ja auch jetzt, wird ja auch immer männlich genannt, aber das ist sehr viel männliche Energie, zumindest bei mir im Kopf, was da eben immer mit herrscht, Mars auch als Kriegsgott und so, aber gerade eben Frauen sollten da wahrscheinlich viel davon mitnehmen, ihre Kriegerin
und deswegen, ich sage auch immer ganz gerne, ich gebe ja gerne eine andere Göttin, haue ich in den Raum, und zwar die Göttin Kali, das ist eine indische Göttin, ist eigentlich eine Göttin der Zerstörung, ist aber auch eine Muttergöttin, das heißt, wir haben wieder diese Dualität von Leben und Tod. Und gleichzeitig finde ich die halt sehr cool, auch Durga, das ist auch so eine Kämpferin. Und ich finde es sehr schön, sich mit solchen Göttinnenbildern als Frau zu verbinden, weil wir leider eben, wie du sagst, Widder und Mars sehr männlich konnotiert sind. Und ich finde es aber sehr wichtig, dass man diese, diese Seiten noch in sich spürt. Und ich bin ja kein Fan von den Wörtern, also sozusagen diesen männlich-weiblichen Energie, weil ich glaube, dass wir beides in uns haben müssen, um uns gut zu fühlen. Und das ist halt einfach nur jetzt auch in der Neuzeit sehr, sehr teilweise sehr toxisch verwendet wird. Und ja, ich finde es sehr wichtig, eine sehr stark ausgeprägte Mars-Energie in sich zu tragen.
Sehr gut gesagt. Und Mars soll ja auch wirklich die Wiedergeborenen, das Temperament vor allem befeuern. Also mit Tatendrang, Kampfgeist und einer gehörigen Portion Durchsetzungswillen. So heißt es zumindest. Also das ist eigentlich für so einen Mond perfekt auch. Oder beim Neumond stelle ich mir vor, beim Widder oder so. Das würde vielleicht gut da reinpassen mit voll. Intention.
Voll. Eben auch im Frühling, weil was steht das kommende Jahr? Was möchte ich widmen? Wo sind meine Leidenschaften? Wo vernachlässige ich meine Leidenschaft dahingehend? Wir sind ja alle sehr eingeschränkt durch unser Leben. Und da ist es aber wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern. Und ich finde den Neumond generell, also wir dürfen ja bei Astrologie immer diese astrologischen Zeichen ja auch als Archetypen verstehen. Und wir tragen alle in uns. Also wenn wir unser Birth Chart anschauen, hat jedes Sternzeichen in sich. Und wenn es nicht als Sternzeichen ist, dann als Haus. Und da kann man immer schauen, wo habe ich genug Willenskraft, Tatenkrank und so weiter. Also in welchen Bereichen fällt es mir schwerer und in welchen fällt es mir leichter. Und da kann man für sich sehr schöne Journaling-Fragen beantworten.
Und wir Fische sollen ja das letzte Zeichen sein. Wir haben theoretisch ja eh schon alle durchgemacht und den Widder gleich als erstes.
I'm done with this shit.
Genau.
Let's go to Nirvana.
Zu den positiveren Sachen auch. Wiedergeborene gelten als sehr direkt, optimistisch und unerschrocken. Sie gehen sehr offen auf Menschen zu, häufig mit festem Händedruck und spontanem Lächeln, heißt es, und scheuen sich nicht, ihre Meinung freimütig zu verkünden. Trifft das zu auf deine Typen?
Absolut, 100%.
Sehr gut. Und man spürt bei ihnen sofort immer, hier will jemand Tempo machen. Ich fand auch spannend, die Astrologin Liz Green, das ist eine sehr bekannte, die hat über den Widder gesagt, leidenschaftliche Überzeugung, Mut, Tapferkeit, all diese Dinge gehören zur Widderseele. Also Kampfgeist ist ihm überhaupt nicht fremd, erst da läuft er eigentlich zur Hochform auf. Und er braucht ein Gefühl von Mission und einem großen Kampf im Leben. Aber natürlich hat auch ein Widder seine Schwächen. Es gibt angeblich wenig Bereitschaft zu warten oder langsam zu machen, das geht gar nicht. Und auch so eine gewisse Impulsivität ist bei ihm vorhanden. Manchmal sogar unbedachte Handlungen. Sie neigen angeblich zu Jähzorn und Reizbarkeit. Und es kann schon ein kleiner Funke ausreichen, um eine Explosion zu verursachen beim Widder.
Das klingt sehr widrig.
Ja. Und manchmal, das haben sie angeblich auch, mangelndes Feingefühl oder Taktlosigkeit.
Yep.
Kompromisse sind übrigens auch sehr schwer bei Widder und Vorschriften. Das sind keine guten Ideen.
Okay.
Ja, und man sagt so allgemein, das Umfeld bewundert Widder oder findet sie anstrengend. Das ist so mehr eben wie Feuer. Entweder man verbrennt sich oder man wärmt sich daran ein bisschen. Mhm. Aber man darf die unschuldige Seite des Widders nicht übersehen, weil wie du sagst, sie sind das erste Tierkreiszeichen.
Das Kind.
Und das Kind, genau. Und man verzeiht ihnen angeblich sehr schnell, weil sie einfach dieses kindliche Staunen und Enthusiasmus besitzen. Lebensaufgabe auch sehr interessant. Mhm. Die Lebensaufgabe der Wiedergeborenen ist nämlich Selbstbeherrschung. Und hier kommt wieder der Krieger durch. Also ähnlich wie ein Krieger, der lernt, seine Kraft gezielt einzusetzen.
Das ist voll spannend, weil Krieger, wir nehmen immer an, dass das ganz viel mit so Kampf zu tun hat. Aber zum Beispiel die Kriegerpositionen im Yoga sind ja haltende Positionen.
Ah, ja.
Sehr stark halten. Also die sollte man lange halten. Also kommt immer auf den Yoga-Stil an, aber
stimmt.
Ich finde, das ist auch, die erfordern sehr viel Selbstbeherrschung. Da steht der Krieger 3 in der Balance, sehr viel Selbstbeherrschung.
Ich muss mal wieder zu dir ins Yoga kommen, ich merke schon, ist schon wieder länger her.
Stimmt, da warst du schon mal.
Ja, ich habe für dich auch etwas Nettes gefunden aus der Psychologie, nämlich nach C.G. Jung entspricht der Widder dem Urbild des Helden.
Ah, voll schön.
Also auch wieder dieser Krieger, der mutig aufbricht, Prüfungen besteht und Neues in die Welt trägt.
Ja.
Herausforderungen begegnet, scheitert und dann immer wieder aufsteht und schließlich irgendwann den Sieg davonträgt. Und das widerspiegelt sich eigentlich im Widder.
Sehr schön.
Auch dieses Steh-auf-Männchen-Prinzip, das ihm nachgesagt wird. Und sie verteidigen angeblich sehr gern die Underdogs, die Widder.
Ah, wirklich?
Mhm.
Schön.
Hast du noch eine Idee, bei welchen Berufen man vermutlich einen oder eine Widderin findet?
Ich weiß es jetzt nicht per se. Ich kann davon sagen, dass ich weiß, dass die zwei Typen, die ich gedatet habe, interessanterweise Berufsfelder hatten, wo ich sie überhaupt nicht vermutet habe. Und zwar, sie waren eigentlich in sehr sozialen Berufen. und wo sie auch eher in so der helfenden Rolle waren. Aber beide waren sehr abenteuerlustig und haben da so Pioniersarbeit gemacht in Wahrheit. Also das sind so Felder, die es erst seit Kurzem gibt.
Das passt. Der Sozialaspekt habe ich nicht gefunden, ja, so, aber dieses Pionierarbeit, ja.
Ja, und deswegen hätte ich auch dieses Pionier hätte ich halt mit ihren Sternzeichen schon verbunden, das Soziale eben auch nicht. Deswegen war ich, das habe ich gesagt, verwundert. Aber was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, sie waren sehr abenteuerlustig. Also sie haben sich so neuen Herausforderungen schnell akzeptiert, also zum Beispiel schnell ins Ausland gegangen. Also beide sind nämlich interessanterweise ins Ausland gegangen. Und deswegen würde ich schon sagen, vielleicht auch sowas, was vielleicht irgendwie was eben Pioniersarbeit zu tun hat oder Berufsfelder, die zum Beispiel auch, ja, eben auch vielleicht berufliche Reisen zu tun haben.
Ja, das passt ganz gut. Also dieser Pionieraspekt, glaube ich, widerspiegelt sich in Startup-GründerInnen.
Ja,
super, also das sind viele wieder angeblich. SportlerInnen, ist auch klar. ExtremsportlerInnen.
Ja, macht Sinn.
Feuerwehr, Polizei und Militär ist auch hoch im Kurs.
Ah, wo du schnell handelst.
Und Recht und Ordnung ist ein, ja, trotzdem so ein...
Den Underdog schützen.
Genau, den Underdog schützen. Und Verkauf vor allem.
Ah ja, macht Sinn. Charismatische Art. Und diese,
genau, Kontaktfreude.
Feste Händedruck und das Lächeln.
Genau, richtig. Also da sind sie angeblich laut Statistik von einigen öfters zu finden. Und auch auf Bühnen findet man sie oft.
Ja, das macht Sinn. Aber ich finde, ich weiß nicht, ich würde sie eher auch so als Speaker sehen, als jetzt zum Beispiel Schauspieler.
Stimmt, weniger Schauspieler, aber ich habe auch ein paar berühmte Beispiele mitgebracht. Und zwar Lady Gaga zum Beispiel ist wieder.
Ja, das passt.
Ja, genau. Und ich finde auch Aretha Franklin auch, die war auch wieder. Ja. Dann auch, geiler Name nämlich, deswegen Austin Aries, also der hat das im Namen. Das ist ein amerikanischer Wrestler, was auch wieder zu diesem Kriegertum passt.
Ja, ja.
Und Aries Susanti Rahayu, das ist eine indonesische Wettkampfkletterin, die auch Spider-Woman genannt wird. Die hält die Weltrekorde im Speed-Climbing.
Crazy.
Und das widerspiegelt, diese paar Beispiele, glaube ich, widerspiegeln ganz gut ihre Bereiche.
Ja, voll gut, ja.
Was man auf jeden Fall sagen kann, der Dämon Astaroth widerspiegelt mehr den Schatten des Widders.
Mhm.
Wir haben ja oft schon gehabt, dass Dämonen ergänzend sind oder irgendwie dual. Hier sind sie wieder klassisch in Sternzeichen, Licht und Schatten.
Es macht irgendwie auch die Sünde Sinn. Das Trägheit ist das Gegenteil von Antrieb.
Ah, ja, stimmt. Stimmt, weil hier ist ja wirklich das Gegenteil.
Ja, eben, weil du gerade gesagt hast, das Gegenteil, habe ich mir gedacht, so, ja, aber es macht halt dann Sinn, weil das Gegenteil vom Antrieb ist Trägheit.
Absolut. Na schau, so schließt sich der Kreis. Sehr gut erkannt, Leonie. Und jetzt schon den Schluss sich langsam nähernd. Haben wir noch den Engel vor uns kurz. Das wäre nämlich Ariel. Ariel, der Name, kommt aus dem Hebräischen und bedeutet Löwe Gottes. Und er steht für eine klare göttliche Kraft. Also das wäre dein Bild 7-mal.
Ja, das gefällt mir sehr gut. Wir haben wieder einen muskulösen Mann. Wieso mir das immer auffällt? Ich bin immer ein Eisprung, vielleicht deswegen. Sorry, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr da von meinem Privatleben jetzt auch so viel mitbekommt. Aber ja, also ich finde das voll schön. Wir haben interessanterweise so einen kriegerischen, ich sehe da ein Schwert und ein Schild. Dann sehe ich eben diesen Löwen und er sitzt leicht gelangweilt auf den Löwen, muss ich sagen. Also da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Elan erwartet für einen Krieger, also für einen Engel, der so kriegerisch wirkt, aber ist sehr hübsch. Er hat auch einen Stern als Krone, interessanterweise. Und er hat etwas vom Mars, also so wie man sich den Mars auch vorstellen könnte. Ja.
Ja, hast du gut beschrieben. Das stimmt. Ich glaube, warum er so unter Anführungszeichen gelangweilt dort sitzt, das soll ein bisschen symbolisieren, dieses gezähmte Feuer, das der Löwe darstellt. Er hat überhaupt keine Angst mehr vom Löwen.
Ach so, okay. Ich muss echt sagen, also sorry to say, also diese Statuen, sie sind einfach unfassbar schön gemacht auch.
Das stimmt, ja. Und was auch interessant ist, was wir auch beim Dämon hatten, dieser Löwe symbolisiert auch immer, dass der Engel Schutz der Tierwelt gibt. Und das passt ja, weil Astaroth wieder irgendwie auch mit Tieren assoziiert wird. Bild 8 kannst du jetzt öffnen. Das ist ein Ölgemälde aus dem 18. Jahrhundert. Das habe ich deswegen mitgebracht, weil das vor allem die Farben von Ariel repräsentiert, nämlich dieses Grün und Gold und Braun.
Es ist türkis. Es ist ein blau-grün-türkis.
Ich bin tatsächlich ein bisschen farbenblind, also das kann so gut sein, dass ich das neues Grün, aber es wird auch mit grün-türkis assoziiert.
Ja, also blau-grün, ja. Aber es ist sehr schön.
Und hier ist auch schon wieder ein bisschen eine androgyne Gestalt, eher als beim vorigen.
Ja, klassisch Engel halt.
Genau, also es, man weiß nicht, ist er halb männlich, halb weiblich, irgendwas kommt nicht ganz raus. Aber es wird auch passen, wenn er sozusagen wieder beides ist, weil er auch so die Balance zwischen Schöpfung und Zerstörung symbolisiert. Mhm. Also wird auch hier wieder passen. Im Mittelalter, das hatten wir so auch nicht, das ist auch ganz spannend, wird er als sehr verbunden mit der Erde gesehen und er gilt sogar als Herr oder Herrin der Erdgeister.
Hat er deswegen eine Pflanze in der Hand?
Das ist eben passend zum Wider auch für Fruchtbarkeit und Jahreskreislauf. Also du siehst, das spricht hier schon alles eine selbe Sprache. Und die Rolle, die er als Engel innehat, ist recht einzigartig, weil die meisten sind ja eher spirituell und himmlisch. Und Ariel, sagt man, steht mit beiden Füßen in der Erde, weil er sich um die Pflanzen und die Tiere und so weiter kümmert. Der Begriff Ariel wird tatsächlich mehrdeutig verwendet. Fangen wir mal beim Hebräischen an, bei den Apokryphenquellen. Apokryph, wieder zur Wiederholung, das sind jene Schriften, die es nicht in die Bibel geschafft haben. Da wäre zum Beispiel das Buch Jesaja. Dort wird der Begriff Ariel mehrdeutig verwendet. Einerseits als Beiname Jerusalems, andererseits für die Metapher des göttlichen Feuers, die die Stadt läutert. Das können wir uns im Kopf behalten, das Läutern ist schon ganz wichtig, weil er ist auch so ein Symbol für Reinigung, Mut und Opferbereitschaft. Im Buch Henoch, dort heißt er aber noch Arael, der über Tiere und Erde gesetzt wurde. Also auch hier wieder dieser Schützer aller Lebewesen. In der Kabbala ist Ariel häufig mit der Sephira Jesod, das ist so die Verbindung zwischen geistiger und materieller Welt, in Beziehung gesetzt. Beim Schlüssel Salomon, den wir auch schon öfter hatten, das ist aus dem 14. Jahrhundert, dort erscheint Ariel als jener Engel, den König Salomo selbst gerufen hat, um diese ganzen dämonischen Kräfte zu kontrollieren. Und tatsächlich hat sich das übertragen, denn im jüdischen christlichen Kontext ist Ariel der Engel, der Dämonen bestrafen kann.
Ah.
Wenn man mit Dämonen sozusagen zu tun hat, im negativen Sinn, ist Ariel ein guter Schutzengel.
Sehr schön. Ich finde Ariel einen schönen Namen.
Ja, schon, stimmt. Ich habe immer gedacht, irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber wegen dem Waschmittel. Das Ach heißt so. Ariel.
Ah ja, stimmt. Ich habe es mit Ariel.
Die weibliche Version davon, ja. Und auch spannend, bekannt nämlich die Hildegard von Bingen. Mhm. Die hatte angeblich Visionen von einem Engel aus Feuer, der über grünem Licht schwebt. Mhm. Und das wurde später dann vor allem vom Theologe Jakob Lober als der Engel Ariel deklariert, der ja dazu gekommen ist. Ja, und damit sind wir durch sozusagen mit Sternzeichen, Dämon und Engel.
Sehr schön. Es hat voll viel Spaß gemacht. Ich habe voll viel gelernt. Alle Zuhörerinnen wissen jetzt alles über mein Dating-Life und meinen Eisprung und dass ich dem Dämon nicht abgeneigt bin.
Eine schönere sozusagen Überschneidung von Couchgeflüster und Okkult könnte es ja dann nicht geben.
Es ist eigentlich voll witzig. Ich habe es mir nicht erwartet, dass ich so viel finde da.
Ja,
aber ich finde es interessant. Der Dämon macht mir zwar nicht so viel Angst, aber ich finde, dadurch, dass jetzt hier einige Sachen auf einmal im Off passiert sind, Schatten, die an uns vorbeigewandert sind und so weiter, würde ich sagen, wir blasen die Chakra-Kerze aus. Darf ich diesmal?
Das darfst du, aber du musst noch ganz kurz warten, weil für unsere NachtschwärmerInnen darf ich natürlich nicht das Horoskop auslassen für die Wider.
Die haben ja auch drauf gewartet.
Genau, deswegen darf ich Ihnen das nicht verwehren. Und ich fange an mit November bis Dezember 2025. Dort sollen Sie eine gewisse Schubkraft verspüren, die Wider. Denn sie haben ja viel dieses Jahr erlebt bzw. durchgemacht, weil Neptun ist ja in das Zeichen Widder rübergewandert im März 2025. Und das beginnt sich jetzt da langsam zu setzen. Das heißt, neue Visionen kommen, neue Ziele. Auch in dieser Phase hinterfragt man auch viel. Mhm. Dann sind wir im Januar bis März 2026. Das ist so Aufbruchsstimmung. Das hängt auch mit Jupiter zusammen. Der wird nämlich ab dem Frühjahr in den Bereich des Widders eintreten und so beruflichen Wachstum fördern und auch Türen öffnen, die zuvor verschlossen schienen.
Wie unser Dämon.
Ah ja, stimmt, schon wieder Türen. Ja, es zieht sich alles durch. Besonders kraftvoll wirkt das, weil Neptun dann ab dem Jahresbeginn 2026 endgültig in das Zeichen einkehrt und dort auch für mehrere Jahre bleiben wird. Für die Wiedergeborenen beginnt also wirklich so ein Zyklus von Intuition, Vision und spiritueller Entwicklung. Und davon, Leonie, können wir ja ein Liedchen singen, weil Neptun ist ja eigentlich unser Herrscherplanet.
Unser Herrscherplanet und war ja jetzt davor auch in den Fischen. Und das, ich muss ganz ehrlich sagen, have fun wieder. Das ist not the easy time, ja.
Das stimmt, weil uns, also ich finde auch Neptun ist ja echt tough schon.
Ja, vor allem man kann sehr vielen Illusionen auflegen.
Genau.
Weil das ist ja das Gegenteil von Vision ist Illusion. Und deswegen be careful.
Richtig, das wäre auch mein Abschluss gewesen. Hast du gut gemacht, Leonie. die Warnung unter Anführungszeichen, die astrologische für nächstes Jahr für die Widder ist, Neptun verheißt Vision, aber auch Illusion. Und eine unangenehme oder mehr oder weniger unangenehme Frage wird aufkommen. Widder müssen sich 2026 nicht nur fragen, was will ich machen, sondern Neptun fordert sie auf, sich zu fragen, wer will ich sein? Und das ist sehr Neptun und fischig. Also viel Spaß mit der Fischenergie in 2026 wieder.
It will be a rollercoaster. Ja, finde ich voll schön. Klingt ein bisschen so, als ob man vorsichtig sein muss wegen die Lulu, aber ja, schadet ja auch manchmal nicht. Bisschen die Lulu.
Absolut. Ja, und damit sage ich danke, Leonie, dass du heute ausgeholfen hast und so super Inputs gegeben hast. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
Danke vielmals, dass ich hier sein durfte. Und es hat voll viel Spaß gemacht. Und ich fand es voll lustig, dass wir, das ist so, I don't know, Fische Energy, dass wir die gleichen Sachen sagen wollen. Voll krass. So, darf ich jetzt ausblasen? Okay. Ich finde das so cool. Und